Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Sport ist eine ernste Sache, Hochleistungssport sowieso. Schließlich geht es um Selbstdisziplin, um Konzentration im Training und beim Wettkampf, im Profisport um Geld. Da gibt es nichts zu lachen. Oder doch? Sport und Humor, Sport und Komik, meist unfreiwillig, schließen sich nicht aus. Nicht selten kommt auch noch Hohn ins Spiel. Etwa wenn beim Fußball der Torhüter im entscheidenden Moment daneben greift oder er sich den Ball selbst in den Kasten boxt. Es ist schon ein weites Feld, das mein Kollege Florian Felix Weider beackert hat. Wir wiederholen sein Nachspielfeature vom 2. August. Hohn und Sport von Schadenfreude und Stimmungskanonen.
Ungefähr Ende der 60er Jahre, ich schätze grob im aktuellen Sportstudio, da gab es den Moderator Rainer Günzler, der vor allem Motorsport machte. Und der moderierte das Sportstudio und hatte den berühmten Boxer Wilhelm von Homburg vor sich mit bürgerlichen Namen Norbert Krupe. Rainer Günzler fragte:
Wie fühlen Sie sich nach den 5 Niederschlägen von gestern Abend?
Wilhelm von Homburg schwieg. Rainer Günzler stellte die zweite Frage, Wilhelm von Homburg schwieg.
Ich fand Sie in der zweiten Runde besser, muss ich Ihnen sagen, als jetzt im Augenblick. Ich fand Sie echt besser, denn da taten Sie was und jetzt schweigen Sie. Warum schweigen Sie?
Er schwieg nicht nur, sondern er schaute auch in irgendeine irreale Entfernung hinein, grinsend so vor sich hin, so ein leichtes, fast spöttisches Ziehen um seinen Mundwinkel.
Hohn und Spott. Hohn und Sport. Hier serviert von Helmut Böttiger, Literaturkritiker mit phänomenalem Sportgedächtnis.
Er reagierte nicht auf Rainer Günzler und nach ungefähr 10 Minuten sagte Rainer Günzler, es hat keinen Sinn. Das ist die komischste Szene, die mir bei Sport einfällt.
Also ich finde, dass eine Sache wie Sport ohne Humor weniger wert wäre.
Er hat Rainer Günzler K.O. geschlagen.
3, 4, Maler, Maler mit dem Fuß. La, 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 oh, la.
Wenn wir 90% den Ball haben, dann ist es mir scheißegal, wir verteidigen, weil wir nicht verteidigen müssen. Wenn wir aber halt nur 44% den Ball haben, dann müssen wir 56% verteidigen. Und wenn wir von den 56%, was er dann wie 100% ist, nur 10% gut verteidigen, hat der Gegner 90% Chance, ein Tor zu schießen. Und das ist am Ende des Tages zu viel.
90, 44, 56, 100...
Julian Nagelsmann ist ein gewiefter Fußballtrainer.
Das ist weder richtig noch komisch.
Er dopt seine Spieler nicht mit verbotenen Substanzen, sondern mit Kettenprozentrechnen.
Und hier noch eine Sportmeldung. Doping im Fußball war diese Woche ein leidiges und heftig diskutiertes Thema. Fußballkaiser Franz Beckenbauer sagte dazu lediglich, Doping im Fußball ist völlig sinnlos. Das Zeug muss in die Spieler.
Das ist komisch.
Aber alt.
Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Autor dieser Sendung, aber Sie habe ich noch nie gesehen.
Ich bin ehrenamtlicher Lachfunktionär beim DFB, IOC, DLF und Deutschlandfunk Kultur.
Oh, das muss neu sein, Corona-bedingt, oder?
Ich kontrolliere die Mindestabstände von Pointen und sorge dafür, dass es fair und familienfreundlich zugeht.
44 Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen müssen, nennt man das ein Rasenspiel.
Ich kann generell keine Witze erzählen, deswegen lasse ich es. Ich habe ja auch ein Bühnenprogramm, da erzähle ich jedes Mal einen Witz.
Arndt Zeigler, der jetzt keinen Witz erzählt.
Witz geht so, Philipp Lahm kommt zum Arzt.
Als Stadionsprecher bei Werder Bremen hat er nicht viel zu lachen. Das gleicht er in seiner TV-Show Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs wieder aus. Moment, Stadionsprecher, da war doch was.
Feueralarm in einer vollbesetzten Halle beim Handballpokal-Viertelfinal zwischen dem TVB Stuttgart und dem THW Kiel. Was war geschehen? Laut erster Diagnose hatte es an einer Grillstation mächtig gequalmt. Hallensprecher Jens Zimmermann sprach von einem Worst-Case-Szenario.
Süddeutsche Zeitung, Dezember 2019.
Ja, die Sache mit den Wortspielen hat sich auch verselbstständigt in den Medien. Also nicht jedes Wortspiel ist per se lustig.
Worst-Case-Szenario?
Was macht die Frauenstimme in meiner Männersendung?
Männerwitze erzählen?
Die erzählen die Männer schon selbst. Philipp Lahm kommt zum Arzt.
Und sagt seinem Arzt, Herr Doktor, ich weiß nicht, wie das kommt und woran das liegt, aber immer wenn es regnet, habe ich wirklich unerträgliche Schmerzen im Schritt.
Wie nennt man ein gemischtes Doppel im Tennis? Herren-Einzel mit Damenbehinderung. So geht Altherrenhumor.
Moment, Moment. Hier droht sich eine Situation zu entwickeln, die ohne mein Eingreifen außer Kontrolle gerät. Soweit ich es dem Reglement entnehmen kann, sind weder diskriminierende noch veraltete,
etwa aus einem Sporthumorbuch von 1985,
noch geschmacklose Witze erlaubt, die doch nur beleidigen wollen.
Okay, okay, etwas anderes. Ein Bundesliga-Profi, wir nennen keine Namen, ist Vater geworden. Und die Mannschaft versammelt sich zur Taufe in der Kirche. Plötzlich rutscht dem Pfarrer das Kind aus den Armen. Geistesgegenwärtig hechtet der Torwart und fängt das Baby kurz vom Boden auf. Alle Anwesenden klatschen begeistert. Der Torwart lächelt stolz, tippt zweimal auf und schlägt ab.
Das allerdings ist lustig, ja, da habe ich unwillkürlich lachen müssen.
Wir werden das sachlich angehen. Schluss mit der Herumwitzelei.
Das Wort hat der Lachfunktionär.
Sport und Humor sind zwei Geschwister, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie miteinander verwandt sind. Sport und Komik treten zwar häufig zusammen auf, meist aber unfreiwillig. Sport und Spott verhalten sich wie Pflaumenkuchen zu Wespen. Je großartiger das Angebot, desto massiver die Angriffe. Sport und Witz sind eine intellektuelle
Herausforderung, Rarität, Provokation.
Treffen sich zwei Fußbälle. Sagt der eine, warum hüpfst du so komisch? Sagt der andere, ich habe mich zum Eckball umschulen lassen.
Da fällt mir auch nichts dazu ein. Es ist alles sehr gewollt, gesucht. Also Witz, komm raus, du bist umzingelt.
Und darum jetzt Theorie.
Der Ball ist rund. Wäre er eckig, wäre es ja ein Würfel.
Ich sagte Theorie, nicht Philosophie.
Ich meine ja nur, kommt vom Ungarn Gyula Lorand aus der 54er Weltklasse-Mannschaft. Nicht alle Fußballer denken unrund.
Theorie. Die Besonderheit der Kognition im Humor besteht darin, dass immer über die direkte Lesart hinausgegangen wird und Sinn im Unsinn hergestellt wird. Selbst dekontextualisierte schriftliche Witze erzwingen die besondere Kognition, die in der Bisoziation eines aufgerufenen Rahmens mit einem, auf den nur angespielt wird, liegt. In der Pointe trägt der aufgerufene Rahmen als Überraschung den Sieg davon.
Puh, wissenschaftliche Alpha-Tiersprache.
Helga Kotthoff. Spaß verstehen. Das Standardwerk der linguistischen Humorforschung seit über 30 Jahren.
Witz und Komik berühren die menschlichen Grundfähigkeiten zum Überschreiten von Orientierungsmustern und zum Kombinieren. Komik arbeitet nicht mit Pointen, durchaus aber mit Doppelrahmung.
Das will wohl sagen, irgendwas passt nicht ins vertraute Bild, fällt aus dem Rahmen. Philipp Lahm kommt zum Arzt, okay. Aber wieso tut's ihm immer nur bei Regen dort weh, wo es einem Fußballer sonst nur weh tut, wenn er in die Geschossbahn gerät?
Sagt der Arzt, ja, dann müssen Sie kommen, wenn es gerade regnet, dann gucken wir Sie dann direkt mal an, wenn Sie Beschwerden haben. Und dann geht Philipp Lahm wieder nach Hause, wartet, bis es regnet und 4 Tage später gießt es in Strömen. Und er hat wahnsinnige Schmerzen im Schritt und geht wieder zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Sie haben gesagt, ich soll wiederkommen. Und dann sagt der Doktor, okay, legen Sie sich nochmal hin. Und Philipp Lahm legt sich hin und der Doktor nimmt eine Schere und ein Skalpell und schneidet ein bisschen rum und sagt Philipp Lahm nach 2 Minuten, so, jetzt stehen Sie mal auf, sagen Sie mal, wie es jetzt ist. Und Philipp Lahm steht auf und sagt, Herr Doktor, es ist ganz weg. Was haben Sie gemacht? Und der Doktor sagt, ich habe Ihre Gummistiefel oben ein bisschen abgeschnitten.
Gummistiefel.
Analysieren wir den Witz. Erstens, Philipp Lahm ist austauschbar. Es könnte auch um Franck Ribéry oder Lionel Messi gehen, beide ebenfalls bloß 1,70 Meter groß. Zweitens, Sport ist nur eine Zutat. Eigentlich geht es um, nein, das ist jetzt nicht familientauglich, lassen wir das. Drittens, Lahm passt nicht als Spottobjekt. Im Gegenteil, Pep Guardiola hielt ihn für den intelligentesten Spieler, den er je trainiert hat.
Sowieso gibt es in der Liga der Witze den Wanderwitz. Zum Beispiel lassen sich viele Blondinenwitze auf Fußballverhältnisse übertragen. Manche Künstler- oder Politikerwitze können auch das Gehabe von Fußballstars illustrieren. Ethnische Witze passen gut auf die vorurteilsbeladene Gegnerschaft von Vereinen und Völkern.
Sehr richtig. Was Peter Köhler im Vorwort zu einer Fußballwitzsammlung schreibt. Viertens, Philipp Lahm ging nie zum Arzt. Bayern Doc Müller Wohlfahrt kam immer zu ihm.
Gummistiefel.
Fünftens, die Gummistiefel.
Die Gummistiefel rücken diesen von Arndt Zeigler selbst als
Pfotenwitz
bezeichneten Joke mitten ins sportliche Geschehen. Warum? Schlagen wir in einem weiteren Buch nach, Marathon-Kurios von 2006.
Wem die Rekorde noch nicht ungewöhnlich genug sind, wundert sich wohl spätestens jetzt über die Kategorie Lauf mit Gummistiefeln voller Vanillesoße, die sich in England größerer Beliebtheit zu erfreuen scheint. Zumindest werden von der Insel zahlreiche einschlägige Rekorde gemeldet. Pete Allison lief die 100 Meter in 13,79 Sekunden. Frederick Malyadet die Meile in 4 Minuten 47,4 Sekunden. Da ist es schon fast ein Wunder, dass sich noch niemand an die Marathonstrecke herangetraut hat.
Aber das ist anderthalb Jahrzehnte her und wahrscheinlich längst passiert. Gummistiefel, klar, englisches Wetter mit Matsch und Regen, aber warum um Himmels Willen Vanillesoße im Schaft? Für die Wegzehrung?
Das darf man sich, glaube ich, in dem Land nicht fragen. Es gibt ja auch in Deutschland immer mal wieder diese Sachen wie die Wok-WM von Stefan Raab und diese Konterkarierung vom Leistungsdruck von Hochleistungssportlern mit irgendwelchen bizarren Alltagsbezügen. Das wirkt ja generell sehr lustig.
Wie zum Beispiel auch die Meisterschaften im Gummistiefelweitwurf keine britische, sondern eine finnische Erfindung ist. In Deutschland war Sportmoderator und Heute-Show-Anchorman Oliver Welke davon so begeistert, dass er den ersten deutschen Verein in dieser Disziplin mitgründete, Gib Gummi 03 Berlin.
Das ist allerdings eine Wikipedia-Information, die man überprüfen sollte. Ich bat also per Mail an Welkes Management um einen Interviewtermin und stieß dabei auf eine weitere Hochgeschwindigkeitssportart.
21, 22, 23...
Telefonische Abschmetterung von Interviewanfragen in Rekordzeit. Das ist riesig. Oder doch nur...
Daneben! Deutschland ist ein Land mit spärlichem Humorhaushalt,
stellte der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in seinen Lebenserinnerungen fest.
Das ist alles eine Frage der Organisation. Gerade in einem strikt durchgetakteten Bereich wie dem Sport. Man trainiert ja nicht nach Lust und Laune, man trainiert nach Plan. Plan. Genauso ist es mit dem Humor. Lachen, ja, aber immer wieder auf Nützlichkeit hinsichtlich des Trainingsziels hinterfragt.
Mein Gott, das ist wirklich ein Funktionär.
Ehrenamtlich. Leider.
Die erste DFB-Weihnachtsfeier, da saßen dann halt Oliver Bierhoff und Jogi Löw und Silvia Knight und Niersbach und alle irgendwie. Und ich war mega aufgeregt. Aber auch die haben sich dann tatsächlich als lachbereit entpuppt und waren alles andere als jetzt irgendwie dröge oder so.
Henny Nachtsheim, Comedian. Als eine Hälfte des hessischen Komikerduos Badesalz ein Branchenveteran.
Ich habe zum Beispiel bei dem Auftritt habe ich eine Nummer, die habe ich immer drin. Da erzähle ich von dem Werbespot von Uwe Seeler für Hattrick und erzähle den nach und übertreibt dabei tierisch, vergleicht das mit Hitchcock und was weiß ich und so. Und an dem Abend war auch Uwe Seeler im Publikum. Und ich sah den dann auch, während ich das mache, erzählt und alle guckten auch immer zu ihm und fanden das auch lustig. Aber Uwe Seeler fand das überhaupt nicht lustig.
Wichtig ist, Sportfunktionäre können lachen.
Fußballer? Anscheinend weniger.
Ich glaube, der hat einfach immer nur nachgedacht, was erzählt er denn da? Das stimmt doch so gar nicht. Also da war ich nicht ganz sicher. Der kam dann später auch zu mir und hat dann irgendwie auch noch ein, zwei Sachen so relativ, ja, unlustig korrigiert, sag ich mal.
Moment, ich schlag mal nach, was das DSIOCFB-Reglement über Parodien sagt. Hier, Seite 697.
Das Alter eines Boxers wird durch sein Geburtsdatum festgelegt.
Nein, das ist vom Weltboxverband. Moment. Ich finde es jetzt einfach nicht. Erlaubt kann jedenfalls nicht alles sein. Wenn ich nur an die vielen Beckenbauer-Parodien denke, vor allen Dingen von diesem...
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, warum wir verloren haben. Wahrscheinlich, weil die anderen gewonnen haben.
Olli Dietrich. Großartig.
Ja gut, der Lothar Matthäus ist ein praktischer Weltstar. Er ist verletzungsunanfällig, er hat an sich eine Aurora, die ist unbeschreiblich. Nun hat er seit 3 Monaten eine Bänderdehnung in der Unterhose. Na gut, wenn Sie vielleicht ein Lied haben, was ihn ein bisschen an Fußball erinnert, damit er wieder das Gefühl hat, er ist ein bisschen ein Leitwolf.
Seine Freistöße sind ein Genuss, denn er bumst mit einem göttlichen Schuss. Schießt mit einem göttlichen Bums, wollte ich sagen. Da sitzt man gerne im vordersten Rang und feuert an mit Gesang zu 3-4 Bala, Bala mit dem Fußball.
Humor und Sport oder Humor und Fußball ist jetzt auch nicht immer so eine super einfache Geschichte.
Sie haben da jetzt ein paar Männerwitze vorgelesen, die wirklich schrecklich sind.
Hab ich noch gar nicht. Der Entscheidende kommt jetzt erst.
Ein Mann betritt mit einem großen, schweren Koffer eine Kneipe. Bestellt ein Bier und sagt traurig, ich habe 13 richtige im Toto. Mann, ruft der Wirt, na, da sollten Sie sich freuen. Ja, aber meine Frau hat den Tippschein verbrannt. Boah, wenn mir sowas passiert wäre, ich hätte meine Frau in Stücke geschnitten. Was glauben Sie, was in dem Koffer ist?
Diese Mann-Frau-Geschichten, also dass der Mann sich auf der Ebene dann über die Frau lustig macht, also da könnte man sehr viel dazu sagen, dass da sehr viel tief sitzende Ängste in den tradierten Männerrollenbildern natürlich zum Ausdruck kommen. Und da ist Fußball ganz lange ein Kampffeld dafür gewesen.
Humor kann die Gruppensolidarität fördern, sie wird durch inklusives Lachen bestätigt. Er kann aber gerade auch Menschen ausschließen und damit der Exklusion dienen,
sagt die Humorlinguistin. Und ganz offensichtlich war Fußball schon immer und ist immer noch ein Wir-Männer-gegen-die-Frauen-Ding.
Das ist stark verkürzt. Immerhin wurde mit Imke Wibbenhorst eine Frau 2019 für den Fußballspruch des Jahres ausgezeichnet. Fußballspruch. Ich meine, maskuliner geht es nicht.
I pick players by penis size.
Sie wurde für einen englischen Satz ausgezeichnet?
So ging er durch die Weltpresse. Im Englischen klingt es irgendwie eleganter. Wir wollen doch jetzt nicht die Regel einführen, Entgleisung mit Entgleisung zu vergelten.
Doch, wollen wir. Was heißt hier Entgleisung? Ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Hatte die erste Trainerin im deutschen Männerfußball auf die Frage geantwortet, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler schnell eine Hose anziehen könnten, bevor sie in die Kabine kommt.
Sexistische Frage, noch sexistischere Antwort, diese aber als ultimativer Konter gegen männlichen Fußballchauvinismus, historisch gesehen übrigens auch als Entgegnung auf Lothar Matthäus zu verstehen. Der hatte einst den Stürmerkollegen Adolfo Valencia in Sinn, Frauen entgegengerufen, hey Mädels, unser Schwarzer hat einen so langen und Wibbenhorst aufgeklärter Feminismus, der rechnet mit all diesem souverän ab.
So Kommentator Arno Orzesek in Deutschlandfunk Kultur. Aber warum reden wir, wenn wir über Sportwitze und Sporthumor und Sportkomik reden, so häufig über Fußball?
Liebe Sportfreunde, der Werbeslogan »Wer den Ball liebt, liebt den Kicker« ist einer der besten, die ich kenne.
Weil das Material so ergiebig ist, klar. Aber sonst?
Ich habe halt eben auch Handball gespielt, was die brutalste Sportart der Welt ist. Also ich bin da, sagen wir mal, öfter unsittlich berührt worden als in meinem normalen Sexleben. Ja, also das erzähle ich so halt alles. Aber ich gebe Ihnen recht, also jetzt wahnsinnig viele Comedy-Ausflüge in andere Sportarten kenne ich jetzt auch nicht.
Zwei Angler sitzen an einem Teich. Nach Stunden schlägt der eine das rechte Bein über das linke. Wieder nach Stunden das linke Bein übers rechte, sagt der andere. Machen wir Breakdance oder wollen wir angeln?
Angeln ist kein Sport,
meinen die Nicht-Angler und fassen ihre Häme in einen weiteren Witz.
Ein Mann geht Eisfischen. Als er ein Loch in die Eisfläche geschlagen hat, ertönt eine Stimme von oben. Hier gibt es keine Fische. Der Mann geht weiter, klopft ein neues Loch ins Eis. Wieder die Stimme. Hier gibt es keine Fische. Beim dritten Mal hebt der Mann die Hände zum Himmel und fragt, bist du es, o Herr? Nein. Ich bin der Platzwart vom Eisstadion.
An diesem Beispiel können wir sehr genau erkennen, wie sich eine Gruppe, die athletisch orientierten Eissportler, über eine andere, bewegungsarme, erhebt, indem sie dieser überflüssige Anstrengungen aufbürdet. Eisloch um Eisloch. Hier geht Sportliches mit sportlichem Tun eine durchaus gelungene Verbindung ein.
Man sagt immer, das sei völkerverbindend, es sei etwas Leichtes und Beschwingtes. Aber es ist ein harter Kampf, es geht um Leistung, es geht um Konkurrenz. Und die Leistungssportler sind alle extrem ehrgeizig. Und insofern ist Humor eine Eigenschaft, die man da kaum findet.
Im Übrigen ist es beim Sport so, dass wenn, muss mal jeder zu Hause darauf achten, wenn ein Sportler in einem Interview sagt, Spaß beiseite, dann hat er immer vorher was sehr Unlustiges gesagt.
Stimmt schon. Aber das muss man jetzt nicht so hoch sterilisieren.
Spaß beiseite. Im Sport respektive im Fußball lacht man, wenn ein ausgewachsener Mann im Trainingslager nachts Zahnpasta auf die Türklinken der Mannschaftskameraden schmiert. So Franck Ribéry zu seinem Einstand bei den Bayern 2007.
kann ich mich daran erinnern, auch dass er irgendwem vom Dach aus Wasser über den Kopf geschüttet hat und so. Bei Ribéry habe ich auch gedacht, ja, den findet man wahrscheinlich lustig, wenn man ihn gelegentlich hat, aber ich wüsste nicht, ob ich da jeden Tag drauf Lust hätte.
Das sind ja alles junge Menschen. Wenn sie Ende 20 sind, dann haben sie ja schon ein würdiges, großes, altes Fußballalter erreicht. Also das sind alles junge Kerle, die Streiche spielen wie in der Jugendherberge. Also man darf sich diese Kabinensituationen nicht allzu akademisch und intellektuell vorstellen.
Meint Literaturkritiker und Fußballautor Helmut Böttiger. Im normalen Leben gefallen sich Stimmungskanonen selbst am meisten. Im Sport dienen sie aber auch der Sache, sagt Werder Bremen Stadionsprecher Arndt Zeigler.
Das ist ja in den letzten Jahren tatsächlich eine immer populärer gewordene Sichtweise, dass es wichtig ist, auch die Kabine hinter sich zu haben. Und bei manchen Sportlern wie Claudio Pizarro mit 41 sagt man auch, der war bis zum Schluss wichtig für die Kabine. Der dafür sorgt, dass man sich auch wohlfühlt, wenn man neben dem sitzt und dass man vor dem Spiel vielleicht auch nicht so nervös ist, weil der vor dem Spiel noch 2-3 Sprüche macht.
Oder im Spiel, in der Halbzeitpause.
Hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Erkannte der österreichische Nationalspieler Toni Pfeiffer beim historischen Halbzeitrückstand von 0-5 gegen Spanien in der EM-Qualifikation 1998.
Der Österreicher kann sich manchmal in Galgenhumor flüchten und das ist natürlich auch eine Fähigkeit.
Die ihn einen 0-9 Endstand mit demselben Gleichmut ertragen lässt, wie einst den Untergang der Monarchie.
Wir kommen zur Schlusswertung. Wer nutzt und wem nützt der Humor im Sport am meisten?
Er war ja ein großartiger Zehnkämpfer, er war ja wirklich unglaublich talentiert und er wäre zu allem in der Lage gewesen.
Bei Jürgen Hinksen ist es so, dass natürlich so ein Herkules-Typ gewesen, so ein Kerl wie ein Baum mit einer Modelfreundin und ein sehr gut aussehender Mann. Und da ist natürlich die Fallhöhe immer sehr gut, wenn so jemand dann tatsächlich derart versagt.
Und zwar nicht nur einmal. Legendär die drei Fehlstarts im 100-Meter-Lauf bei Olympia 1988, die zur Disqualifikation führten, sondern immer wieder, sobald Hinksen auf seinen Angstgegner Daley Thompson traf.
Immer wenn er gegen den antreten musste, brachte er überhaupt nichts mehr zustande. Und das hat sein Bild, glaube ich, sehr stark geprägt.
Nämlich als über 2 Meter große Lachnummer der Nation. Was hochgradig ungerecht ist. Denn Hinksen steht noch heute auf Platz 7 der ewigen Zehnkampf-Weltbestenliste. Ein Ausnahmeathlet. Der sich freilich von Daley Thompson aus dem Konzept bringen ließ, wie er später selbst zugab.
Es sind schon verschiedene Faktoren. Der war extrem aggressiv im Wettkampf, wie auch in seinem privaten Verhalten. Er hat immer provoziert.
Nicht zuletzt mit Scherzen am Rande der Regelverletzung. Thompson nutzte Spott und Hohn als psychologische Waffe, um seinen Konkurrenten auszuschalten. Genützt hat das allerdings nicht nur ihm, sondern uns allen.
Den Sesselsportlern, Besserwissern, Wohnzimmer, Hohnweltmeistern.
Die sich über jede körperliche und sprachliche Fehlleistung von Athleten auf Platz, Feld und Tartanbahn mit der Schadenfreude mokieren, ihnen wäre das niemals passiert.
Für solch stets lachbereit lauernde Chipstütenexistenzen im bequemen Freizeitlook gilt das vernichtende Urteil des verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld.
Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Und sollte sich niemals, niemals Witze über Sportler
Ihnen
erlauben.